Hallo, hallo.
Willkommen bei Business Blabla, dem Podcast für alle, die Business ehrlich, direkt und ohne Filter hören wollen. Wir sind
Steffi Schmidt-Meister
und Nancy Nielsen, Unternehmerinnen, langjährige Businessfreundinnen, deine Hosts von Business Blabla. Du hörst hier Business Talk, aber auch jede Menge private Einblicke und echte Geschichten aus unserem Leben. Ungefiltert und direkt.
Und ja, wir piepsen nichts raus. Na super, das fängt ja gut an. Also, schnapp dir einen Kaffee, lehn dich zurück, wir legen los.
Guten Morgen, liebe Steffi. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Business Blabla. Wir freuen uns auf eine neue Folge. Heute mit dem Thema Kritik, Selbstkritik. Und ja, natürlich den Umgang damit. Bitte?
Ich sag guten Morgen.
Guten Morgen. Ja. Scheint ja auch die Sonne ins Gesicht.
Nee, ich habe nur ein bisschen Licht anmachen müssen sonst.
Echt? Also ja. Die auf YouTube gucken, die sehen, dass mir die Sonne ins Gesicht scheint. Heute ist tatsächlich, also eigentlich ist die letzten Tage immer schönes Wetter gewesen, aber sehr kalt bei uns. Bei euch auch?
Ja, also ich finde es
angenehm. Ich weiß ja, du liebst es. Ich liebe ja, ich weiß, du liebst solche ja. Plaudersätze übers Wetter.
Genau. Geht so.
Deswegen dachte ich, mache ich das mal. Aber es ist wirklich, also unverhältnismäßig kalt einfach. Ist nicht schön. Ich muss das jetzt mal.
Wetter, du musst das jetzt
Wetter ist immer. Sagen. Ich kenne deine Meinung. Wetter ist immer.
Ja, immer haben wir Wetter.
Gut, dann komme ich mit was anderem um die Ecke. Habemus Papam.
Ja, Steffi. Amen, Amen. Ja, endlich, oder? Meine Güte.
Findest du endlich? Also ja, ich fand, endlich. Die waren ja extrem schnell. Das war ja gerade mal die zweite Wahl.
Ja, aber naja, also ach Gott, wie soll ich es jetzt sagen? Ohne, dass ich hier gleich wieder so...
Denn dieses ganze Drumherum ist dir zu viel und dauert alles viel zu lang mit... keine Ahnung, ich glaube, ich weiß, was du meinst, eben diese ganze Zeremonie mit Begräbnis und die Kardinäle kommen und also man könnte meinen, wir hätten ein Sommerloch in den Medien.
Ja, genau.
Weil es wird unfassbar ausgewälzt.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
Man hat sich ja jetzt sogar drüber Gedanken gemacht, was die Kardinäle essen während der Wahl. Und dass die gewisse Sachen nicht essen dürfen, schon seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr.
Und die dann wären?
Zum Beispiel habe ich gehört Hühnchen und wahrscheinlich in der Befürchtung, man könnte im Huhn irgendwie Nachrichten rein und raus schmuggeln.
Wer macht das nicht? Wer kennt es nicht von zu Hause?
Eben das Glückshuhn. Man reißt es auseinander und hat seinen Zettel da drin, sein Fortune Cookie.
Oh, schön. Aha, also kein Huhn. Naja, gut. Aber jetzt. Ja.
Aber jetzt haben wir einen Papst.
Einen Amerikaner.
Leo.
Der sich aber auch noch getraut hat, auf Spanisch was zu sagen, was den Herrn Trump, glaube ich, vielleicht nicht so ganz gefreut hat.
Wobei ich warte jetzt eigentlich auf den Tweet, wo Herr Trump sagt, ja, genau mein Mann.
Ja.
Ich wusste, dass es ein Amerikaner wird und die Amerikaner sind die Größten und die Geilsten.
Ja, das stimmt. Ja, das wird so kommen. Irgendwie wird er sich dazu äußern.
Also, ich bin mir relativ sicher, dass er das für sich reklamiert.
Ja.
Ja. So, jetzt noch was Politisches, was du ja auch liebst. Also, ich räume jetzt einfach die ganzen unangenehmen Sachen am Anfang ab. Mhm. Wir hatten ja jetzt auch gerade die Kanzlerwahl. Was sagt man denn in der Schweiz dazu, zu unserem zweiten Wahlgang, sage ich mal?
Ja, ich glaube, das wurde auch schon so ein bisschen kritisch beäugt. Wobei, ich glaube, das ist auch so ein gefundenes Fressen, ne, generell. Also das ist natürlich auch ein sehr spannender Prozess gewesen, aber so groß wurde dann darüber hier nicht berichtet. Also es wurde schon angemerkt, dass es im zweiten Wahlgang war, ja. Aber ich glaube, dann ist es das hier auch gewesen im Grunde genommen.
Also ich bin da eher, dann bin ich bei den Schweizern. Weil mich, regt mich unfassbar auf, dass da jetzt so ein Riesending draus gemacht wird. Natürlich, es ist noch nie passiert, dass es einen zweiten Wahlgang geben musste, aber das ist irgendwann immer das erste Mal.
Mhm.
Und ich würde jetzt einfach mal, also lass den mal machen. Also man kann ihn jetzt mögen oder nicht mögen oder man kann das alles mistig finden, aber dieses immer schon, ja, was bedeutet das jetzt für die Koalition und wird dann das jetzt überhaupt noch irgendwas und das ist ein Riesendrama und alles wird ganz schlimm. Es ist, wie es ist und jetzt geht's los und mehr nicht. Und ich dieses ganze Bohai in der Presse jetzt über jeden kleinen Mini-Pups. Also wir reden in Deutschland das Drama immer herbei. Also jetzt in letzter Zeit.
Das ist wohl so. Aber weißt du, ich habe es überlegt, gerade als das war mit der zweiten Wahl, ich habe das dann irgendwie im Radio gehört gehabt, weil ich höre ja ab und zu immer noch mal Bremen 4 hier zu Hause gerne, den Sender. Und da kam das dann irgendwann und daraufhin habe ich den Fernseher angemacht. Und bin dann live dabei gewesen, als es dann dazu kam, dass dann doch noch eine zweite Wahl stattgefunden hat. Und da habe ich mir so vorgestellt, wie ist denn das jetzt in so Zeitungsredaktion? Weil die haben ja wahrscheinlich eigentlich schon ihre Überschriften fertig sozusagen. Und was machen sie jetzt? Also ich meine, da wäre ich gern auch dabei gewesen, ne? Wie die das jetzt alles so, ist natürlich auch eine spannende Zeit, auch für Journalisten.
Weißt du, das da kannst ist ja, kannst du mal den Heute-Show-Podcast, ist das Heute-Show? Also tatsächlich ich dieses weiß, vom, weiß, vom ZDF, nicht das, ja. Lustige, mhm. nicht das Lustige, nicht das Lustige, sondern diesen Podcast vom ZDF.
Ja.
Weil der hat darüber gesprochen und sagt, ja, wir sitzen da in einer Redaktionskonferenz und haben ja schon überlegt, wen wir jetzt alles einladen und plötzlich heißt es, der ist nicht gewählt worden und dann sagt er, und dann schwimmt dir dein ganzer Plan weg.
Ja, eben, also das ist doch, also das habe ich mir also tatsächlich in dem Moment vorgestellt, was da jetzt wahrscheinlich, wie die alle durcheinander rennen und Aufgaben neu verteilt werden und man hat ja auch öfter schon mal, jetzt nicht in dem Zusammenhang, aber es sind ja öfter schon mal Nachrichten auch mal rausgegangen, die dann hätten gar nicht rausgehen sollen, weil irgendwas ganz anderes passiert ist und die natürlich schon Sachen vorbereitet haben, ne? Ist ja ganz klar. Ja, also spannende Zeiten kommen auf uns zu.
Ja, das stimmt wohl.
Und was sagst du immer? Nein, was sagt dein Montageleiter immer?
Es geht immer weiter, mal besser, mal schlechter.
Nein, das meine ich nicht. Der andere? Der andere Spruch?
Ich hab nur einen Montageleiter.
Ja, aber der andere Spruch. Nein, du sagst doch immer irgendwas mit der ersten Reihe.
Ja, wir sind dabei, wir werden es erleben.
Ah, da ging noch besser, aber gut.
Egal. Wer weiß. Aber mein Kollege Julian Flaschkowatz sagt ja dann immer, der Montageleiter, also der Ronny Richter, der hat ikonische Sätze immer.
Ja, das also mir gefallen die auch. Ja. Ja, ein kluger Mann.
Und dann sage ich, und habe ich ikonische Sätze? Und dann zögert er und sagt so, fällt mir jetzt nichts ein.
Ja, allein, dass er zögert. Also.
Ja, also gut, damit muss man dann leben als Chef, aber egal. Also zwei Dinge zu dieser Sache. Ich stelle mir natürlich vor, die Situation für Friedrich Merz ist natürlich richtig krass gewesen, dann da zu sitzen und nicht gewählt zu sein und Fassung zu bewahren und Gesicht und Haltung zu bewahren, weil es ist ja schon, also ich meine, er ist ja auch ein Mensch. Also wie gesagt, man kann ihn mögen oder nicht, aber also lustig fand er das mit Sicherheit nicht. Und ich fand, aber sie haben es insgesamt gut gelöst, Gott sei Dank, dass sie alle zusammen gesagt haben, okay, wir machen doch die Wahl gleich. Und dadurch war es nur so ein kurzes so und danach ging es wieder. Aber eigentlich passt das ja ganz gut, weil die Frage ist, wird denn da jetzt vielleicht auch ein bisschen Selbstkritik geübt?
Aha,
oder üben die wieder nur Kritik gegeneinander? Also mal zurückkommend auf unser Thema Kritik und Selbstkritik. Würde mich jetzt mal interessieren, was der innere Richter vom Friedrich Merz so zu sagen hätte.
Oh, dafür müsste man ihn jetzt besser kennen, ne? Vom Typ her. Also was der innere Richter von Markus Söder gesagt hätte, das hätte ich jetzt vielleicht sagen können, wenn der in der Situation gewesen wäre. Alles Idioten oder sowas, keine Ahnung. Aber
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, Deutschlands bekanntester Foodblogger hat keinen inneren Kritiker.
Ja, genau, also.
Ich glaube, der hat einen inneren Anwalt, aber ja, keinen inneren Kritiker.
Genau, also deswegen hätte der das, wäre an dem das, wäre das so abgeperlt. Also das Nee, das glaube ich auch nicht, dass der da so einen inneren Kritiker hat. Also.
Aber ich glaube tatsächlich auch, dass.
Wie wäre dir Politiker, das denn ergangen? Also, was hättest du denn gedacht?
Also für mich furchtbar. Ich habe ja dieses Jahr auch noch eine größere Wahl vor mir. Und ich habe dann auch so gedacht, also wenn ich da nicht gewählt würde, sozusagen, also da gibt's keinen zweiten Wahlgang, das muss man da mal dazu sagen, entweder gewählt oder nicht gewählt. Aber wenn es so wäre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde ich von mir aus auch sagen, okay, danke, brauche keinen zweiten Versuch.
Mhm.
Also mich würde das, glaube ich, so hart treffen. Ich verstehe, dass das in dieser Konstellation etwas anders ist, weil da eben auch so, ja, wie soll ich sagen, es wurde ja jetzt eigentlich so interpretiert, dass manche ihm halt mal einfach kurzen Denkzettel geben wollten, jetzt aber damit natürlich nicht komplett alles in Gefahr bringen wollten, aber nicht damit gerechnet haben, dass das am Ende diese Konsequenz hat, weil sich zu viele für diesen kurzen Denkzettel entschieden haben.
Ja.
Ja, aber muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre mein innerer Kritiker sehr, sehr stark. Also, der würde sagen, nee, also hier will dich keiner. Dann auf dem Absatz umdrehen und heimgehen. Mit gesenktem Haupt.
Mhm.
Bei dir?
Boah. Ja, ich glaube, ich hätte wieder dieses Gefühl, so heiß und kalt, irgendwie so, weißt du, dieses, was ich dann immer so habe. Ich glaube, ich wäre dann noch gar nicht so zu anderen Dingen so, also ich weiß nicht, ich glaube, man würde sich, ich glaube, ich würde mich in dem Moment einfach so weit weg wünschen, also einfach aus dieser Situation irgendwie raus, weil ja irgendwie die ganze Welt auf dich guckt, in dem Moment, ne, und dann heißt es ja auch, ja, ist das jetzt beschädigt, also dein Ansehen, ist das jetzt beschädigt? Und ich glaube, ein Stück weit sicherlich schon. Das kannst du jetzt erstmal wieder gerade rücken, ne? Aber auch, ich sag mal, wahrscheinlich würde ich mal sagen, dass Politiker an sich auch schon ein dickeres Fell haben als jetzt wir zwei beide, oder? Was denkst du?
Ja, auf jeden
Fall. Aber ich in der Situation, ich glaube, wenn ich mir vorstelle, man hat ja auch zum Beispiel seine Familie da oben sitzen sehen,
seine die Frau, arme Frau, seine zwei Töchter.
Ich habe auch so gedacht, um Gottes Willen, die hat sich gedacht, Gott, wenn der heute Abend nach Hause kommt, das ist ja eine geile Stimmung. Und ja, ich weiß nicht. Also das ist, glaube ich, eine sehr unangenehme Situation.
Das glaube
ich
auch.
Sehr unangenehmes Gefühl.
Ja. Also ja, du, ich gebe dir vollkommen recht. Politiker wissen natürlich, welcher Sache sie sich da aussetzen. Aber ich glaube, das ist halt trotzdem immer noch mal ein Unterschied, das theoretisch zu wissen und das in dem Moment dann noch mal wirklich so richtig volle Breitseite zu erfahren.
Mhm.
Und dann glaube ich, dass tatsächlich wir wirklich als Gesellschaft und da ist die Journalie oder die, wie sagt man ja, Journalismus, Journalie ist ein bisschen abwertend, das wollte ich damit nicht sagen, aber sind alle Journalisten aufgefordert, das wirklich noch mal ein bisschen zurückzudrehen und ganz bewusst da die Stimmung zu beruhigen und nicht noch mehr Drama draus zu machen oder das bestehende Drama noch lauter zu verteilen. Auch wenn es natürlich mehr Einschaltquoten und mehr Klicks und mehr dies und mehr das bringt. Aber ich glaube, in unserer jetzigen Zeit ist es ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder versuchen, ja, okay, ist passiert, aber jetzt bleiben wir mal alle ruhig und gucken mal, was das wirklich bedeutet. Und wir beschädigen jetzt nicht sein Ansehen, sondern wir nehmen es erstmal, wie es ist, ganz sachlich, er ist im ersten Wahlgang nicht durchgekommen. Es muss intern geguckt werden, warum, aber nicht von außen jetzt spekuliert werden, was die Gründe sind und was das jetzt bedeuten könnte und so weiter. Weil das wissen wir ja sowieso alles nicht. Und am Ende macht sich jeder einzelne Bürger sein Bild und entscheidet für sich, was das für ihn bedeutet. Und dann muss es nicht schon von außen wieder hervorweggenommen werden und schon wieder irgendwelche Bilder gezeichnet werden. Das ist meine Meinung dazu. Und ich glaube, das ist generell ganz wichtig in schwierigen Situationen, ob das im Unternehmen ist, ob das in der Familie ist. Wir neigen immer dazu, zu glauben, wir wüssten ganz genau, wie es richtig sein muss, wie der andere sich richtig verhalten hätte haben sollen und bewerten das eben ganz stark. Und ich, also, und da nehme ich mich auch nicht aus, dass da sind wir alle gefangen in diesem Trieb. Aber wir sollten eben versuchen, immer wieder uns zurückzuholen, sachlich zu werden und zu sagen, okay, das ist die Situation und die auch durchaus zu kritisieren, aber da nicht gleich eine Ableitung in die Zukunft zu machen.
Ja, aber ich glaube, dass da der Journalismus zum Beispiel, also gibt es denn was Interessanteres als jetzt sowas? Also wenn du jetzt Journalist bist, ist es doch das Beste, was dir eigentlich passieren kann, wenn du darüber schreiben kannst. Musst du ja auch mal von der Seite sehen.
Ja, ich verstehe das schon, aber nichtsdestotrotz, wir stehen, also da bin ich, trotzdem habe ich eine harte Meinung oder eine starke Meinung. Wir stehen in meinen Augen am Scheideweg und wir reden immer davon, dass diese Regierung jetzt die letzte Patrone im Lauf ist gegen eine autoritäre Regierung, die wir eventuell zu erwarten hätten bei der nächsten Wahl. Auch da möchte ich mich jetzt nicht in irgendwelche Bewertungen verrennen. Aber zumindest ein System, das wir auf keinen Fall haben wollen. Also ich möchte es nicht. Und ich glaube, wir müssen einfach alle dazu tun und helfen und uns nicht immer nur hinstellen und so tun, als wären wir Zuschauer und sagen würden, ja, die da oben haben es versaut. Ich kann da nichts für. Ich habe gut gewählt. So. Nee, wir müssen da alle mitmachen. Und Journalisten sind nur Menschen und auch die können was mit. Jeder einzelne Journalist kann sich das überlegen. Und das muss, glaube ich, wie eine Welle durchs Volk gehen, dass wir das nicht wünschen. Durch die 70% oder von mir aus nur noch 65%, die das nicht möchten. Die müssen das auch ausstrahlen, dass sie solche Werte eben tragen und nicht sich heimlich, sag ich mal, trotzdem an Boulevardjournalismus und an Schadenfreude erfreuen und gleichzeitig hoffen, dass das System aber demokratisch bleibt. Das funktioniert irgendwie für mich nicht zusammen.
Nee, aber ich glaube, da musst du einen Unterschied machen. Also das eine ist ja, über etwas zu berichten und wo ich gemeint habe, dass wenn mal etwas mal anders läuft, als es vielleicht gerade eben geplant ist, dann ist es vielleicht in dem Moment auch einfach super spannend, auch für den Beruf. Also das ist ja so, ist ein ganz anderes Beispiel. Du bist mit Meteorologe. So, und es ist immer, alle freuen sich über gutes Wetter und du freust dich halt, wenn es mal hagelt und da hast Hagelkörner, die sind so groß wie Tennisbälle. Und die bewahrst du ja teilweise auf, die frieren die ein, keine Ahnung. Naja, weil das ist für die, ist gutes Wetter, ist halt auch langweilig, ja, im Moment.
Ja.
Ich sag mal, also ich weiß genau, was du meinst. Also natürlich muss man nichts schüren. Also
jetzt bleiben wir mal Beispiel bleiben, Meteorologe, dann ist es ja so, ich kann ja berichten und wir haben jetzt ein ganz, ganz schweres Gewitter und es sind riesige Hagelkörner runtergekommen oder von mir aus auch, es kann sein, dass riesige Hagelkörner runterkommen und man sollte sich in Sicherheit bringen und dies und jenes. Das ist für mich eine sachliche Berichterstattung und dann kann man auch noch Wissenswertes über Hagelkörner, Gewicht, Größe, Zusammensetzung, was auch immer. Aber was ich nicht machen muss ist, es droht uns die Katastrophe des Jahrtausends. Es werden wahrscheinlich 20% der Bevölkerung von Hagelkörnern erschlagen werden. Es könnte sein, dass wir nie wieder eine Ernte einfahren, weil diese Hagelkörner alles zerstören werden könnten. Und das sehe ich gerade. Was selbst, sag ich mal, vom ZDF betrieben wurde, dass dann gesagt wird so, also was bedeutet das jetzt für die Koalition? Und das ist ja schon das Ende, bevor es angefangen hat. Und dann ja, weiß man
fand,
ja, dass
das
man...
Das fand ich auch schlimm. Das fand ich, na, auch, also den Satz fand mir. Ich auch sehr, sehr... Da habe ich auch so gedacht, hä, was soll denn das jetzt? Also, genau, also den Satz fand ich, also den hat man ja eigentlich überall gehört. Genau. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Wo man so dachte, so, Leute, jetzt bleibt mal ruhig.
Das wissen
also,
wir nicht, ja, was das
es
bedeutet.
Ist ja jetzt, es ist jetzt ja, also, ne, also jetzt wirklich mal ein bisschen ruhig bleiben. Das finde ich auch. Also als ich den Satz gehört habe, habe ich auch gedacht, also jetzt holen sie es echt ein bisschen... Jetzt beschwört man es ja rauf, ne? Also... dass da schon so eine Verunsicherung gestreut wird oder ich weiß, was du meinst, ja.
Ja. Und damit haben wir ja jetzt jede Menge Kritik auf Journalismus betrieben. Und jetzt kommen wir noch mal zur Selbstkritik zurück. Wie selbstkritisch bist du denn allgemein mit dir?
Oh, mal so, mal so. Also es gibt so Tage, da denke ich so, oh Mann, ey, also was weiß ich nicht, da finde ich alles, da stellt man dann vieles in Frage oder also auch an sich selbst und an seiner Arbeit. Und dann gibt es Tage, da finde ich mich dann, also es ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, ist das hormonbedingt, keine Ahnung, glaube ich vielleicht auch so ein bisschen. Also grundsätzlich glaube ich aber eher, dass ich schon auch immer gerne schon hingucke, was bei mir so los ist. Und dass es da halt Phasen gibt, wo ich was vielleicht viel schlechter bewerte, als es irgendwie ist. Und dann gibt es aber Phasen, da sehe ich da auch hin und dann finde ich mich schon ganz okay. Also ich meine, nehmen wir mal diesen Podcast zum Beispiel. Wie selbstkritisch ist man da mit sich? Also wir hatten im Vorfeld ja auch drüber gesprochen, ne? Also wie, wie empfindet man sich? Und es ist natürlich immer was anderes, ob man jetzt einen Podcast hört von jemand anderem oder ob man sich da plötzlich selbst hört, ne?
Ja.
Also, und dann denkst du dir so, oh, wie habe ich denn das jetzt gesagt? Oder warum sage ich denn immer, ich glaube? Also ich glaube ja ganz viel.
Warum sage ich immer
Ne? Genau, warum sage ich immer Oder warum gucke ich jetzt so? Das sind so Dinge, die anderen vielleicht, gut, vielleicht fallen sie anderen auch, aber vielleicht nicht so, wie sie dir auffallen, selbst. Aber auch das ist natürlich eine Form von Selbstkritik. Das muss man halt auch sich dann selber ertragen in dem Moment, ne? Also, weißt du, was ich meine? Das,
ja.
Und sich das anschauen und dann aber auch zu denken, okay, finde ich jetzt nicht so gut, was kann ich denn besser machen oder wie kann ich das besser machen? Oder will ich das überhaupt besser machen? Will ich das morgen überhaupt noch besser machen? Kann ja auch sein, dass ich das heute halt ja nicht so gut finde und morgen denke ich so, ach komm, Schwamm drüber. Ist völlig okay. Also, weißt du, was ich meine? Stimme, wie du guckst, wie du sprichst, ja, was du sagst, sind ja im Podcast oder jetzt auch auf YouTube sind ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne?
Ich denke, das Problem liegt halt auch immer im Vergleich. Wir hören ja beide viel Podcast und dann hören wir natürlich logischerweise die professionell produzierten, wo ein Studio hinten dran ist, keine Ahnung, Redakteure. Und.
Moment, das heißt, du hast hier Kritik am Studio vom Friedlisberg, ja?
Nein. Aber du, also ja, jetzt. Danke. Jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Jetzt ist jedes Wort falsch, was ich sage.
Ja.
Weil, also.
Sprich dich aus.
Du machst ja die ganze Technik und wenn ich jetzt irgendwas sage, dann, ach, es ist wohl nicht gut genug. Genau das möchte ich nicht sagen, aber ich sehe, natürlich schon einen Unterschied zwischen unserem Podcast oder höre einen Unterschied und genauso wie ich ja jetzt kein professioneller Radiomoderator bin oder überhaupt Moderator. Ich würde mich jetzt auch nicht mit Micky Beisenherz vergleichen oder mit Sophie Passmann.
Dafür sind wir ja auch gar nicht angetreten. Also dafür sind wir auch nicht angetreten.
Nein, aber man macht es doch automatisch, dass man sich mit richtig guten Leuten vergleicht. Also das ist zum Beispiel auch sowas mal, was den inneren Kritiker angeht. Ich bin ja so ein Mensch, weiß nicht, ob du das auch kennst, ich vergleiche mich nicht insgesamt mit einer Person, sondern ich habe ja verschiedene Rollen. Ich sage jetzt mal, ich bin Mutter, ich bin Frau, ich bin Unternehmerin, ich bin im Verband tätig, so. Und für jede dieser Rollen habe ich eine Benchmark, wo ich denke, ja, so wäre ich auch.
Ich auch.
Also, so dass man ja eigentlich umzingelt, also, als wenn man in der Mitte steht und um einen rum sind immer nur the best of best. Ja. Logischerweise kannst du dich in diesem Kreis von 10 Superpersönlichkeiten irgendwie nur scheiße fühlen, weil du mal rechnest ja diese 10 Personen quasi zusammen zu einer, nimmst nur das Beste von den ganzen Leuten und mit dieser Superperson vergleichst du dich dann. Und da kannst du ja nur richtig klein und mickrig rauskommen.
Naja, ja. Und du kannst dich ja im Grunde auch immer nur mit dir vergleichen oder wir jetzt in unserem Fall mit unserem Podcast, wir können uns ja immer nur mit unserer letzten Folge oder mit der Folge davor vergleichen, ne? Also wenn du dir jetzt eine Sophie Passmann nimmst zum Beispiel, wie viel Erfahrung hat die? Die Erfahrung haben wir doch gar nicht. Micky Beisenherz, hallo. Barbara Schöneberger.
Oh, Barbara.
Ja, Barbara.
Ja, die braucht bloß einmal mit den Augen rollen, dann ist sie schon professioneller und lustiger als wir.
Natürlich. Als wir zusammen.
Als wir zusammen. Ja. Ja, und trotzdem finde ich, also bei mir ist über die Jahre das Selbstbewusstsein schon deutlich gewachsen. Also ich bin nicht mehr so unsicher, wie ich, ja, keine Ahnung, mit 30 war. Also das Unternehmen hat in mir sehr, sehr viel Veränderungen hervorgerufen, was das betrifft. Und ich würde sagen, so seit ich 40 bin, ja, fühle ich mich wirklich angekommen bei mir. Mhm. Und bin auch zufrieden mit mir und akzeptiere mich so, wie ich bin. Und habe nicht mehr so das Problem, dass ich jetzt permanent denke, ach nee, also das geht gar nicht. Natürlich hat man Situationen, das ist so, wie du sagst, entweder das ist tagesabhängig, hormonstatusabhängig.
Denke ich, ja.
Oder ich würde auch sagen, themenabhängig. Manchmal einfach ein Thema, wo man sagt, okay, also bei der Sache bin ich einfach noch nicht da, wo ich sein möchte. Aber ich gucke mittlerweile auch viel mehr auf das, also nicht nur den Status quo, sondern was habe ich denn alles schon getan? Also ich kritisiere mich jetzt weniger für das, wo ich stehe, sondern für das, was ich vielleicht noch nicht gemacht habe, um dahin zu kommen, wo ich gerne wäre. Und wenn ich bei einem Thema bin und sag, ja, aber ich tue ja jetzt schon seit Jahren was dafür und es wird auch kontinuierlich besser, dann kann ich das für mich auch würdigen, aber eben auch akzeptieren, dass sich Dinge wahrscheinlich nicht über Nacht ändern, die ich vielleicht vorher Jahrzehnte falsch gemacht habe.
Ja, und was heißt falsch gemacht? Also ich glaube, man hat immer eine andere Sicht anders gemacht. Man hat immer eine ganz, also Sachen, die ich mit 20 gedacht oder gemacht habe, wo ich dann heute im Rückblick denke, so hätte es jetzt auch nicht gebraucht oder so, oder siehst du heute irgendwie ganz anders. Das ist ja ganz normal, dass man sich da entwickelt. Das ist, wäre ja auch schlimm, wenn du jetzt zurückguckst und denkst so, also alles, was ich bislang gemacht habe, das war alles super. Also da gibt's gar nichts dran zu meckern. Ich finde auch die Frage immer schwer. Da fallen mir auf Anhieb
nur so zwei oder drei Männer ein, die das so sehen würden.
Ja. Stimmt. Ja. Das hast mich aus dem Konzept gebracht. Irgendwas wollte ich noch sagen. Hab's vergessen. Kommt vielleicht wieder.
Passiert. Kommt wieder.
Komm im Alter, genau.
Naja, grundsätzlich sind ja Frauen sehr viel kritischer sich selber gegenüber als Männer. Also das ist schon irgendwie unser Thema. Aber ich glaube, wir werden ja auch so sozialisiert, dass wir immer erstmal bei uns gucken sollen, weil ein Mann kann ja nicht schuld sein. Also Vati kann es ja nicht gewesen sein. Es muss ja die Tochter gewesen sein. Oder so, keine Ahnung. Also das ist irgendwie so in unserer Wiege, dass wir da ganz viel immer erstmal bei uns schauen. Aber ich weiß nicht, wie empfindest du das? Empfindest du, dass du also nicht mehr so kritisch bist jetzt im Alter mit dir oder?
Also, es gibt sicherlich Themen, die mir heute nicht mehr so wichtig sind, wie sie mir vielleicht vor also als junge Frau noch richtig wichtig waren. Ich finde zum Beispiel, dass ich nicht mehr in Konkurrenz mich mit anderen Frauen stellen will, was ich vielleicht noch mit Anfang 20 wollte. Dass man immer so dachte, so, oh, guck dir die an, ne? Die ist irgendwie viel hübscher, die ist schlanker, die ist, ich weiß nicht, die ist klüger. Am besten Fall war sie alles auf einmal, wo du dachtest, so, oh,
schlimm. Also diese Frauen nenne ich dann immer, das sind die Frauen, die die Preise verderben.
Die Preise
verderben. Also, weil einfach, weißt du, es gibt so Frauen, die sehen einfach fantastisch aus.
Ja.
Die haben 10 Kinder geboren, haben aber eine Größe 34, sehen mit 50 aus wie Ende 30 und sind klug. Und jetzt wird's richtig eklig, sind auch noch nett. Also man muss sie leider auch noch mögen. Weißt du so, das sind die Frauen, die echt die Preise verderben, wo du wirklich nur sagen kannst, scheiße, ey, sorry, wie machst du das? Du bist ein Weltwunder. Ne? Also ich meine, wenn sie wenigstens unangenehm, unsympathisch, ekelhaft sind, dann ist es okay. Dann finde ich, ist es ein Ausgleich dafür, dass sie den Rest haben. Aber wenn sie dann auch noch wirklich sympathisch sind, dann ist es wirklich schwer zu ertragen.
Aber was glaubst du denn, wenn du die Frau, die du da jetzt gerade so gemalt hast, sage ich mal, die es ja auch gibt, wenn du die fragen würdest und sagen würdest so, ey, bei dir ist ja alles eine Eins. Also da ist ja, ne? Also da fangen wir mal vor. Ne? Also, und dann sagt die so, ey, hör auf. Weißt du, was bei mir zu Hause los ist? Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? So.
Wie bitte? Hast du mir mal ins Gesicht geguckt, was ich für Falten habe? Und ich hatte mal eine Klassenkameradin, hoffentlich hört die das nicht, oder sie erinnert sich selber nicht mehr. Die war wirklich schlank und das war ein hübsches Mädchen. Und die hat sich immer über ihre Fettknie aufgeregt.
Fettknie?
Fettknie. Also, keine Ahnung.
Noch nie gehört.
Ja, also sie war halt der Meinung, sie hätte am Knie zu viel Fett.
Okay, ja, das habe ich jetzt
auch. Jetzt stellt sich natürlich jeder vor, oben schlank, in der Mitte eine Kugel und unten geht es schlank weiter. Aber das war überhaupt nicht. Die hat da einfach halt ein Knie, so wie Knie halt sind. Ja. Und das ist mir bis heute so eindrücklich in Erinnerung geblieben, wie man so selber über sich denkt. So krass. Ja, andere sehen das überhaupt nicht.
Genau. Andere sehen das gar nicht, genau. Man selber sieht das. Das fängt ja bei Äußerlichkeiten an und geht dann ja noch viel tiefer, ne? Also,
Also bei Äußerlichkeiten sind Frauen, glaube ich, noch gefährdeter als Männer.
Ja,
wobei das bei Männern, glaube ich, auch immer schlimmer jetzt wird durch Social Media.
Aber ich glaube, die sind da nicht so gefährdet, also wie Frauen oder wie Mädchen. Also ich glaube, Mädchen, also da musst du schon, glaube ich,
ja,
als Eltern, also stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, in einer, also jetzt 2025 ein Mädchen in der Pubertät zu haben, die Zugang zu Instagram hat.
Ja.
Also stelle ich mir tatsächlich schwierig vor.
Also da habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde es ihr verbieten.
Ich
würde ihr bis 16 das, glaube ich, komplett einfach alles wegnehmen. Kein WhatsApp, kein Instagram, kein Facebook, kein TikTok, kein weiß ich nicht was.
Ja. Ich weiß
was nicht, natürlich auch Quatsch ist und nicht realistisch. Aber
also ja, ich überlege auch gerade, wie ist das? Also das ist wahrscheinlich genauso realistisch, wie du sagst, wenn du keine Kinder hast, so ich würde mein Kind niemals vor den Fernseher parken oder sowas. Wie kann man nur?
Ja.
Oder wie kannst du deinem Kind ein Tablet in die Hand geben? Wie kann man nur? Ja, weil ich einmal kurz duschen wollte oder so, weißt du, was ich meine?
Genau.
So, also das sind ja so Sachen und
das ist, klar ist das unrealistisch, aber das wäre sozusagen mein Bedürfnis, dann dieses Mädchen eigentlich so lange, wie es geht, von all dem abzuschotten, damit es da halt nicht in Gefahr gerät. Weil was ich befürchte ist, wenn du einmal in diese Mühle gekommen bist, dass die Eltern das Kind dann nicht mehr gut erreichen, weil das natürlich sowieso ein Thema ist zwischen Eltern und Kind. Also das ist ja die klassische Zeit, wo Eltern einfach aus dem Entscheider-Ding-Karussell rausfliegen. Und Kinder, die Eltern dann nicht mehr als normative Instanz wahrnehmen, sondern eben sagen, nee, das entscheiden jetzt meine Freunde, was cool ist
und
so weiter, ne?
Ja, also das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Aufgabe. Und auch für die, also eigentlich ist es ja auch für die Jugendlichen ist das halt auch eine schwierige Zeit. Also das stelle ich mir auch, ich glaube, die haben auch sehr, sehr viel mit Kritik in sich zu kämpfen, das glaube ich schon.
Ja. Ja, sie sind ja auch, man sagt der Generation Z und Alpha ja auch nach, dass sie nicht mehr so positiv sind, dass sie sehr viel Zukunftsangst haben, dass sie denken, dass es für sie nicht mehr besser weitergeht, sondern eher schlechter. Und das ist natürlich schade, weil das für Selbstbewusstsein natürlich auch schon wieder was macht. Aber wir werden sehen. Ich finde noch in dem Zusammenhang ein ganz interessantes Thema, das Hochstapler-Syndrom. Kennst du das? Also es ist ja in aller Munde. Ich finde manchmal,
ist manchmal auch zu viel, ne?
Ja, Genau. Manchmal finde ich es zu viel oder ich finde, dem wird oft zu viel Bedeutung gegeben.
Ja.
Also ich glaube, kennen tun wir das alle. Also ich kenne das auf jeden Fall. Ich habe das auch ein paar Jahre gehabt, dass ich in meiner Firma gedacht habe, also irgendwann merken die, da hatte das aber noch keinen Namen, da gab es noch kein Syndrom dafür. Aber ich habe dann immer so gedacht, also irgendwann merken die hier alle, dass ich das eigentlich gar nicht kann.
Mhm.
Aber ich habe das überlebt. Ich bin gesundet, geheilt. Ich denke, ich kann es halt. Also die Frage ist jetzt gerade im Unternehmertum, was bedeutet denn, ich kann das? Weil dieses, ehrlicherweise, es ändern sich die Spielregeln alle 5 Minuten. Und das, was du gestern konntest und was dir gestern geholfen hat, das ist heute vollkommen bedeutungslos. Und ja, du musst wieder neu beweisen, dass du es kannst. Also von daher, am Ende, man kann ja eigentlich nur scheitern. Also jeden Tag ein bisschen. Und ja, im Großen und Ganzen klappt es dann aber vielleicht trotzdem.
Ja, und das ist ja auch nicht... Gut, jetzt könnte man auch nochmal über Scheitern sprechen, aber das ist ja was völlig Normales. Also wenn man normal seinen Weg geht, ist es ja ganz normal, dass man mal scheitert, wie auch immer. Aber dass man so das Gefühl hat, so, oh, gleich fliege ich auf oder so, gleich merkt irgendwie einer, dass ich das alles gar nicht kann. Ich glaube, das kennt echt wirklich jeder, ne? Also ich weiß gar nicht, gibt es Leute, die das gar nicht haben? Bestimmt. So Psychopathen oder sowas, die werden wahrscheinlich das nicht haben.
Also Deutschlands bekanntester Foodblogger, kannst du es dir bei dem vorstellen?
Nein, auf gar keinen Fall. Das stimmt. Nö.
Also ich konnte es mir jetzt auch bei Friedrich Merz zum Beispiel nicht vorstellen. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass der Imposter-Syndrom hat.
Ja, stimmt. In der Politik haben es vielleicht eher weniger Menschen. Das könnte gut sein. Ist das eher so ein Frauending?
Ich glaube ja, aber ich glaube nicht nur.
Hm.
Aber ich finde, im Moment wird auch alles sehr, sehr hochstilisiert, was das betrifft.
Ja,
also das wird so, leidest du am Imposter-Syndrom, dann...
Ach, du, halbe Stunde auf Instagram, ich habe ADHS, ich bin hochsensibel, ich habe alles, also Scanner alles.
Scanner-Persönlichkeit.
Alles, ich habe alles, also...
Ja,
also... Das, ja, aber ich finde das schon spannend, ne, dass man da tatsächlich manchmal so denkt so, oh Gott, also ich gleich merken echt alle, dass ich echt eine Luftpumpe bin oder so, ne? Das ist schon ein komisches Gefühl in dem Moment, aber das hält ja auch nicht den ganzen Tag an, ne? Das ist manchmal in bestimmten Situationen, wo man dann vielleicht noch ein bisschen unsicher ist, aber im Endeffekt dann merkt, nee, ich habe das doch richtig gut gemacht.
Ja, na, das ist zum Beispiel, also wo ich das auch jetzt noch hab, ist, wenn das Fernsehen zum Beispiel anfragt.
Dann ja gut, die Situation kenne ich natürlich nicht. Da kann ich
aber dann ist es auch so manchmal, oder keine Ahnung, in diesen Zusammenhängen, wo ich mich in irgendeiner Form mit meinem unternehmerischen Fachwissen da präsentieren soll. Das muss jetzt auch nicht Fernsehen, das kann auch was anderes sein. So, und dann denke ich mal, ja, aber wer bin ich denn bitte? Ich bin doch so, hallo, ich bin Nancy Nielsen, Unternehmerin aus Bad Lobenstein. Bad Lobenstein. Also ich habe 20 Leute. Da kann jeder Malermeister, jeder Kfz-Mechaniker kann da mitreden zu den Themen, die ich parat habe. So, wo ich dann immer denke, das ist doch jetzt gar nichts Interessantes, was ich zu bieten habe.
Ja, das denkst du vielleicht. Ne? Ja, klar, das denkt man dann selbst. Mhm. Aber also ich glaube, wahrscheinlich geht das auch ganz berühmten Leuten so. Also kann ich mir schon vorstellen.
Das glaube ich auf jeden Fall,
dass du
weil
so denkst,
deswegen
so,
nehmen oh, ganz viele so Drogen dann.
Ach so.
Weil sie das nicht tatsächlich, also ich mal ein Beispiel, ich glaube zum Beispiel Robbie Williams ist dafür ein gutes Beispiel, dass der das nicht ausgehalten hat, diese irrsinnige Berühmtheit, diese, keine Ahnung, der brauchte ja bloß Hu machen und dann sind 20 Frauen in Ohnmacht gefallen und lagen hinterher anschließend am liebsten in seinem Bett. Und dieser Umgang damit, wenn man sich gleichzeitig eigentlich zum Beispiel eben früh aufsteht und denkt, ja, aber ich kann heute gar nicht singen. Und ich kann jetzt eigentlich gar nicht unterhalten, weil ich bin doch heute eigentlich gar nicht lustig. So, und dann musst du es ja trotzdem machen. Oder das eigene Lied vielleicht auch mal hört. Wir haben das ja auch. Wir machen eine Podcast-Folge und denken hinterher, naja, war heute nicht so geil.
Mhm.
Und das hat der mit seinen Liedern, also gerade vielleicht auch sowieso in der Gruppe, musste dich ja sowieso mehreren Meinungen unterordnen, oder dann hast du ja dann deinen Produzenten und wer da alles noch mitspielt.
Redet ja jeder mit.
Genau, da redet ja jeder mit. So, und am Ende musst du halt was abgeben, von dem du selber vielleicht gar nicht überzeugt bist. Wo du dann selber sagst, ja, aber wie sehe ich denn da aus in dem Video, oder wie singe ich denn da, oder der Text ist sowieso total scheiße und die Musik mag ich auch nicht. Mhm. Und du musst es aber halt immer verkaufen, als wärst du das Allergeilste und als wärst du der Allergeilste. Und ich glaube, das kann dich halt selber dann auch schon so in Schwierigkeiten bringen. Und ich meine eben, das von ihm auch so gehört und gelesen zu haben, dass es bei ihm solche Geschichten unter anderem waren, die dann einfach dazu geführt haben, dass er sich damit mit Drogen irgendwie rausnehmen musste.
Hm.
Also,
na, das kann schon
wir denken sein, ja immer, das ist so geil, berühmt zu sein und in der Öffentlichkeit zu stehen.
Boah, glaubst du das?
Ich glaube es nicht. Ich glaube, es wird immer schwieriger. Ich glaube, es war, sag ich mal, blöd gesagt, 1950 geiler berühmt zu sein als 2025.
Das glaube ich auch, weil jeder heutzutage dich irgendwie ablichten kann, egal wo du bist, was du gerade machst. Und seien wir mal ehrlich, ich sag mal, also wenn du dir vorstellst, du gehst einfach nur durch den Supermarkt oder so und kaufst ein und du siehst halt wahrscheinlich auch nicht immer so fresh aus, wie man das vielleicht von dir gewohnt ist, oder bist nicht immer so super lieb oder bist halt mal ganz normal unterwegs, hast vielleicht auch mal einen schlechten Tag. Und jeder hat, glaube ich, denkt irgendwie, er hat das Recht, irgendwie dich abzulichten, dich zu fotografieren, zu filmen, das irgendwo hochzuladen. Boah, finde ich auch echt schwierig. Also finde ich wirklich schwierig.
Das ist das eine, diese permanente Sichtbarkeit. Aber was ich auch noch fast schwieriger finde, ist, dass unsere Maßstäbe, unsere Anforderungen an öffentliche Leute, an öffentliche Personen immer höher werden. Mhm. Da findet eine Moralisierung statt und ein Anspruchsdenken ist da unterwegs bei den Leuten. Sie sollen ja alles erfüllen. Und wenn die einen einzigen winzigen falschen Satz sagen oder irgendwas Kleines nicht richtig machen, so wie sich das, und vor allen Dingen haben wir ja Millionen von Individualisten, also jeder hat ja seine Sicht auf diese Person. Das heißt, du wirst es definitiv schon mal 80% nicht recht machen.
Mhm.
Und gleichzeitig sind aber auch die Ansprüche extrem gestiegen.
Mhm.
Also ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, wenn 1950 irgendein Kanzler beschlossen hat, er möchte jetzt eine Geliebte haben, dann hätte das Land das zwar vielleicht nicht für gut befunden, aber die Hälfte hätte wahrscheinlich gesagt, na gut, es ist aber der Kanzler, das Mund zu. Beziehungsweise ist halt ein Mann, die haben halt Bedürfnisse. So. Heute würde das ja ein Shitstorm ohne Ende auslösen. Es würde durch alle Presse gezerrt werden. Es würde auf der einen Seite wird es so bewertet, auf der anderen Seite wird es so bewertet, du hättest 3 Monate lang nur damit zu tun, dass du eine Affäre hast. Mhm. Ja? Also das ist jetzt mal nur so ein, was mir jetzt so auf Anhieb eingefallen ist. Und da gibt's ja 1000 andere Sachen. Ob das dein Gewicht ist, ne? Also wenn Frauen dann plötzlich zunehmen, aus welchen Gründen auch immer. Ach, warte mal, welche Schauspielerin war das, die Enola Holmes gespielt hat? Du weißt leider der Namen nicht. Und die war da ja noch relativ jung, auch in einem, die hat noch einen anderen Film gemacht und da war sie wohl sehr jung. Und dann haben die Leute plötzlich sie kritisiert und sie würde nicht mehr so aussehen und sie wäre jetzt dick geworden. Und dann sagte sie, Leute, ich bin nicht dick geworden, ich bin einfach erwachsen geworden, weil sie das als Teenager gespielt hat und sich natürlich, wenn man zur Frau wird, der Körper einfach verändert. Und sie ist da nicht dicker geworden, sondern sie hat sich bloß ihre weiblichen Rundungen bekommen. Und das ist so, du liegst so unter einem Brennglas und jeder bewertet ununterbrochen.
Aber ist das wirklich, also ich sag mal, ist das Kritik oder ist das einfach eine Unverschämtheit? Also ich finde, das ist ja nicht mal mehr Kritik.
Ja, das sind Unverschämtheiten und Übergrifflichkeiten.
Ja.
Und wenn du dann sagst, ja, aber ich kann das nicht mehr ertragen, dann ist ja immer sofort die Antwort, ja, aber du wolltest das doch so.
Ja, genau, du wolltest das ja so.
Wir sind in einer gewissen Weise als Gesellschaft unerbittlich geworden.
Ja, wir sind unerbittlich geworden. Also das ist so. Und jeder denkt irgendwie, er hat ein Anrecht auf irgendwas. Also auch, ob das jetzt eine Person ist, ne, die irgendwie liefern muss. Also ich sage jetzt mal das Beispiel, zum Beispiel Lena Meyer-Landrut, die hat sich ja jetzt sehr aus der Öffentlichkeit auch rausgezogen, wo man ja vermutet, es wird ja nicht öffentlich irgendwie, da gibt es eigentlich nicht zu, dass sie wahrscheinlich irgendwie erkrankt ist, in welcher Form irgendwie auch immer. Aber es ist so wahnsinnig interessant für die Leute, dass wenn du zum Beispiel jetzt, aktuell jetzt auf ihren Instagram-Kanal gehst, dann schwöre ich dir, dass da wahrscheinlich unter ihrem letzten Post, der wahrscheinlich Monate alt ist, Leute sich darüber unterhalten, was mit ihr los ist. Wo man sich dann denkt, was, wo kommt das her? Also, dass ich mir das Recht irgendwie nehme, warum muss ich jetzt wissen, was da los ist? Weil ich da mal eine CD gekauft habe oder weil ich mal eine Konzertkarte gekauft habe? Also das verstehe ich irgendwie nicht. Also ich verstehe es tatsächlich nicht, wie man den Anspruch an Menschen haben kann, die etwas liefern müssen.
Ja, also ich würde es ein bisschen ausdifferenzieren, dass ich sage, also das Interesse daran ist, was mit der Person ist, das kann man ja verstehen und dass sich Menschen da austauschen. Aber dass daraus eine Erwartungshaltung erwächst, dass dieser jemand alles zu teilen hat und genau zu informieren hat, warum, wieso, weshalb, da hört's dann einfach auf.
Genau.
Dass dieses Recht hat keiner.
Nee.
Ja, natürlich, also zum Beispiel auch bei Michael Schumacher, jeder wüsste gerne, wie es ihm geht. Aber wenn die Familie eben entscheidet, dass das nicht ist, dann ist das so. Und dann ist das gute Recht der Familie und das gute Recht von Michael Schumacher, dass das keiner erfährt.
Ja, das denke ich auch. Also klar, was du sagst, also dass natürlich am Anfang irgendwie ein Interesse da ist, ist es ganz klar, weil die Person halt bekannt ist, ne? Es wäre ja in deinem Bekanntenkreis wäre es ja genauso, wenn du jetzt eine Person kennst, da sind es halt nicht ganz so viele Leute, die das jetzt, mit denen du dich darüber vielleicht austauschst, aber generell würde man sich da ja schon drüber austauschen. Nur wenn man irgendwann merkt, okay, da kommt jetzt auch keine Information mehr, weil das jemand auch nicht will, dann darf man das auch ruhig akzeptieren. Ne? Also das ist, und wie gesagt, also ich finde das, also viele Sachen, die da ablaufen, denke ich, haben nichts mit Kritik zu tun. Das hat wirklich etwas mit Übergriffigkeiten zu tun, mit Unverschämtheit und mit Sachen, die da einfach verschoben werden. Also kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Also ansonsten Kritik von außen, ja, der ist man ja auch sonst mal ausgeliefert, ne? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, im Unternehmen sowieso. Also als Chefin stehe ich auch im Feuer. Dann habe ich ja auch quasi meine gewisse, ja, Berühmtheit will ich jetzt das nicht nennen, aber also ich bin ja sichtbarer natürlich als jeder einzelne Mitarbeiter für sich. Lach nicht.
Entschuldigung. Ich habe gedacht, jetzt kommt als du, weil du warst ja im Fernsehen, aber gut, ich dachte, das.
Nein, aber ist ja logisch. Also durch die Führungsposition bist du ja herausgehoben aus der Gruppe. Du bist eigentlich kein Teil der Gruppe mehr. Was auch ein Stück weit schwer zu ertragen ist manchmal.
Das ist doch eigentlich mein Job.
Das
ist doch eigentlich mein Job. Kein Teil der Gruppe zu sein, das war jetzt ein Witz, aber.
Ja, okay, den habe ich nicht verstanden, sorry. Aber jetzt schon. Aber du hast halt keine Gruppe, deswegen. Eben.
Ich hab überhaupt keine Gruppe. Ich hab das viel schlauer gemacht.
Ja, das ist gar nicht so dumm, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, und dann bist du da ein bisschen außerhalb der Gruppe eigentlich und hast natürlich Sichtbarkeit und das ist genauso wie im Großen dann halt im Unternehmen im Kleinen genauso, weil ich sag's jetzt mal blöd, die 20 Mitarbeiter gucken dich an, jeder hat seine individuelle Meinung, wie du deinen Job machen müsstest oder wie es richtig wäre, in gewissen Situationen zu handeln, hat aber natürlich nicht alle Informationen. Und guckt halt auch nur aus seiner individuellen Position und nicht aus der Position von allen 20 Leuten, für die es alle aufgehen muss. Und vielleicht noch sämtliche Shareholder, die noch außenrum sind. Und Stakeholder. So, jetzt habe ich mal hier so richtig Fachwörter gekloppt. Und damit musst du natürlich auch ganz oft unbeliebte Sachen durchsetzen, kriegst Kritik, kriegst manchmal. Also ehrlich gesagt mag ich es lieber, wenn jemand kommt und sagt, hör zu, das finde ich scheiße, als wenn es hintenrum geht. Und solche Situationen haben wir leider auch, dass dann alle irgendwie so ein bisschen angepickt werden von einem. Und dann hast du plötzlich 10 Leute, die dagegenüber sitzen und sagen, ja, aber was ist denn jetzt damit? Aber auch damit musst du klarkommen und das musst du aushalten können. Also da finde ich, da gibt es einen Punkt, den man, glaube ich, von Friedrich Merz und der Politik lernen kann, weil ich finde, das hat er, glaube ich, gut gezeigt jetzt bei der Kanzlerwahl. Der nimmt Kritik, glaube ich, nicht persönlich. Der lässt das nicht, also ich glaube nicht, ich würde ihn nicht so einschätzen, dass es ihm jetzt völlig egal ist, das will ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, und das können Politiker wahrscheinlich tatsächlich besser, weil sie das früh lernen müssen, dass sie ihre Rolle von ihrer Person trennen und sagen, ich werde hier als der Politiker, der zukünftige Kanzler, der CDU-Minister, was auch immer, oder SPD-Minister angegriffen und nicht in meiner Person. Natürlich greifen wir als Menschen gerne Personen an. Wir formulieren das auch gern persönlich, können aber eigentlich die Person oft gar nicht angreifen in Wirklichkeit, weil wir sie ja gar nicht kennen. Mhm. Wir kennen ja nur das, die Rolle, die wir in dem Moment sehen. Wir wissen doch gar nicht, wie Friedrich Merz zu Hause ist, als Mensch, wenn der auf der Couch hängt.
Aber bei wem wüssten wir das?
Beim berühmtesten Food-Influencer-Blogger, ja. Ah, also bei dem ist es, glaube ich, relativ deckungsgleich. Seine Persönlichkeit ist, glaube ich, die scheint gut durch. Mhm. Das ist richtig. Aber, also, sag mal so, ich würde sagen, die meisten, und selbst da würde ich sagen, der hat auch schon noch seine blinden Flecken, die wir nicht zu sehen bekommen. Und das ist auch richtig so und gut so. Und, aus dem Grund können wir uns eben nicht auf die Person beziehen, sondern nur auf die Rolle. Und wenn man das für sich selber trennt, Person und Rolle, dann wird es leichter. Das habe ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt, dass ich sage, ja, okay, als Unternehmerin, in meiner Rolle als Unternehmerin muss ich unangenehme Entscheidungen treffen. Da muss ich mich ins Feuer stellen. Aber das bin ja nicht ich als Mensch. Und manchmal fange ich dann auch schon ein Gespräch an, dass ich sage, du, ich als Nancy würde am liebsten das und das und das machen. Aber ich als Unternehmerin muss jetzt so und so entscheiden, aus dem und dem Grund. Weil es oft so ist, und das sind auch oft manchmal unvereinbare Positionen miteinander, wo ich sagen kann, ja, aus sachlichen Zwängen muss ich es jetzt so machen, auch wenn ich es selber jetzt unangenehm finde. Kündigung zum Beispiel.
Ja.
Ja. Und deswegen, also Kritik nicht persönlich nehmen, ist, glaube ich, eine ganz große Fähigkeit. Was nicht heißt, wenn man es nicht persönlich nimmt, dass man sie nicht ernst nimmt. Man nimmt die ernst, die Kritik. Mhm. Man sollte bloß nicht dahin gehen und sagen, okay, dann bin ich als Mensch anscheinend komplett total scheiße. Sondern ich beziehe es dann wirklich nur auf das, was kritisiert worden ist und überlege, okay, kann ich das konstruktiv für mich verarbeiten? Ist da was, wo ich vielleicht tatsächlich hingucken sollte? Oder ist es tatsächlich, geht es eigentlich nur um eine Verletzung oder eine Abwertung oder was der andere mir jetzt gerade hier rüberbügeln will?
Ja.
Hast du nicht auch noch eine coole Theorie mitgebracht von einer Mel Robbins?
Ah, okay, diese Let Them Theory, ne?
Ja.
Ja. Ja, das ist super, super interessant. Das kann man sich auf YouTube ganz gut angucken. Ich verlinke das mal. Da gibt es auch ein Buch drüber. Um das mal ganz kurz anzureißen, geht es eigentlich darum, dass du, aber das ist eigentlich gar nicht so mit Kritik, sondern wenn dir ein Mensch irgendwie entgegentritt und nicht so handelt, wie du das vielleicht gerne hättest. Mhm. Oder als Beispiel, du wirst halt irgendwo nicht eingeladen, aber alle anderen.
Ja, gut, aber das ist im weitesten Sinne auch Kritik. Oder ja. Wir empfinden das als Kritik.
Ja, dieses einfach, lass sie einfach. Kümmer dich um dich, lass sie einfach. Also dieses wirklich zu schauen, dass man das, nimm es einfach nicht persönlich.
Das immer ist wieder,
auch,
ne?
Ja, genau. Aber es ist auch nicht wichtig für dein Leben. Also ob du da jetzt eingeladen bist oder nicht oder wie auch immer. Also das... oder ob jetzt jemand, weiß ich nicht, also wenn jetzt auch jemand aus deinem näheren Umfeld irgendwie handelt, was du nicht verstehst oder wo du eine andere Meinung hast, kümmere dich um dich, und kümmere dich nicht immer so um dieses Außen, ne? Und also das ist wahnsinnig spannend. Also da kann man wirklich ganz, ganz viel sich zu angucken. Was ich so für mich dieses Jahr eigentlich als mein Motto habe, das ist eigentlich dieses, hört sich ja total bescheuert an, eigentlich juckt mich nicht. Also das ist eigentlich das Erste, was ich immer denke, wenn mir irgendetwas gerade, ich sage jetzt mal, zugetragen wird oder sowas, was dieses Jahr bei mir zum Beispiel einmal passiert ist, wo ich so dachte, so, dass mich erst sehr verletzt hat und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, so what, von wem kommt das eigentlich? Juckt mich nicht. Und in dem Moment, wo du das eigentlich für dich entscheidest, passiert das ja nicht von jetzt auf gleich, dass das dich echt nicht mehr so juckt. Aber dass du das irgendwie, das ist irgendwie der Weg dahin, ne? Und ich habe mir vorgenommen, das wird eigentlich mein neues Lebensmotto werden. Weil warum soll man es nur für ein Jahr machen, ne?
Also zumindest, wenn es gut wirkt bei dir, also wenn es für dich arbeitet.
Ja, also das ist jetzt halt auch sehr salopp formuliert, aber das trifft es für mich auch komplett auf den Punkt. Also das wäre jetzt zum Beispiel auch so, wenn, weiß ich nicht, also wenn jetzt zum Beispiel jemand mich angreifen würde aufgrund irgendeiner Aussage, die ich mal in dem Podcast gemacht habe. Hm. Dann gucke ich mir das schon an, aber ist da vielleicht, ich sag mal, habe ich mich da vielleicht echt irgendwie, ich sag mal, dumm ausgedrückt oder ist das da irgendwie falsch rübergekommen? Klar, guckt man sich das an oder so, aber es gibt ja auch so Sachen, die sind dann irgendwie so an den Haaren herbeigezogen, weil ich irgendwer vielleicht nicht leiden kann oder wie auch immer. Jemand will dir eins auswischen oder will dir bewusst wehtun oder ich weiß nicht was. Und das sind halt so Sachen, finde ich, wo man dann wirklich sagen kann, so, und juckt mich nicht. Also dieses, ich habe ja mal, also mein Leben geht doch weiter. Ne? Und lass doch nicht zu, dass da andere so einen Einfluss drauf haben.
Ja.
Das ist ja auch so dieses.
Die Bombe ist in dir.
Ja, ja, natürlich. Das trifft's wirklich genau, ne? Das trifft's wirklich haargenau.
Ja.
Und dieses, ich weiß gar nicht, ist das von der Vera Birken?
Biel.
Da gibt es auch ein sehr gutes Video. Ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen.
Diese Frau ist einfach fantastisch.
Diese Frau ist einfach fantastisch.
Die müssten wir eigentlich auch mal eine Sendung machen.
Ja, das stimmt. Und ich finde, mittlerweile schmücken sich da so viele Menschen mit. Und das finde ich schon fast schon wieder so schlimm.
Ja.
Dass jeder irgendwie meint, von diesem Wissen irgendwie so viel, also so viel auch als seinen eigenen Kram zu verkaufen, sage ich mal so, ne? Das finde ich echt schlimm, aber egal. Nein, aber was die zum Beispiel mal gesagt hat, war mit diesem Ärgern, ne? Also wenn jetzt irgendwas passiert, worüber du dich ärgerst, dann ärgere dich darüber ganz bewusst. Sie sagt dann auch einen gewissen Zeitraum. Ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht.
Na, ich glaube,
eine Minute sagte, oder fünf oder sowas.
Nee, ich glaube, sie sagte so, die ersten 20 Sekunden passieren dir.
Ja, genau.
Mhm. Also da kannst du nichts machen, das ist eine Reaktion, aber alles darüber hinaus ist eine Entscheidung.
Genau. Und das finde ich super spannend. Also, genau. Und das fand ich für mich, das ist auch so ein Gamechanger, wo du denkst, ja, sie hat ja vollkommen recht. Sie hat ja vollkommen recht. Du gibst ja jemandem die Macht über dich. Warum? Warum machst du das? Also, aber du musst es halt auch erstmal verstehen.
Ja, aber da spielen diese ganzen inneren Kritiker und dieses so, ja, aber bin ich vielleicht doch nicht gut genug und habe ich da vielleicht doch einen Fehler gemacht und wem bin ich denn da jetzt auf die Füße getreten und wollte ich denn das und so weiter. Das spielt ja alles damit rein eben. Ne? Also wir brauchen ja immer dann einen Moment quasi, um diese Instanzen alle abzulaufen und im Selbstgespräch zu eruieren, hat er jetzt nicht vielleicht doch recht. Mhm. Und dann erzürnt es uns, weil es uns natürlich auch trifft, weil wir uns dann auch ungerecht behandelt fühlen, dann fangen wir an und argumentieren uns selber gegenüber, ja, aber es war ja auch so und so und ich habe ja eigentlich das und das und das, ne? Aber ich gebe dir vollkommen recht, im Grunde kann man sagen, wenn ich jetzt keine Kritik kriege, die sachlich ist, die darauf abzielt, dass ich mich auch weiterentwickeln kann, und die kann auch immer laut vorgetragen sein, das muss jetzt nicht immer alles weichgespült in Ich-Botschaften sein.
Ja.
Aber sag ich mal so, man, das kann man ja einschätzen, ob es das Gegenüber jetzt einfach wirklich mal was klären will oder ob er auf Krawall aus ist. Und dass man dann halt einfach sagt, ja, okay, dann geht's dir jetzt halt gerade schlecht, also dem anderen gegenüber, ist in Ordnung, aber juckt mich nicht. Finde ich schon richtig. Weil es einfach hilft, das, sag ich mal, die Wertigkeit wieder ein bisschen in die richtige Position zu bringen.
Ja, das stimmt. Und weißt du, wir reden jetzt ja über Kritik und haben das ja eigentlich immer ins Negative gezogen. Ne? Es gibt ja auch eine positive Kritik. Aber auch da muss ich sagen, wenn du jetzt eine positive Kritik für irgendwas bekommst, ne, dann finde ich das auch schwierig.
Oder was meinst du mit einer positiven Kritik?
Naja, jemand kann dir ja auch widerspiegeln, dass du, oder mehrere können dir widerspiegeln, dass du irgendwas ganz, ganz toll gemacht hast.
Ja, aber dann würde ich das Lob nennen und nicht Kritik.
Naja, gut. Aber,
also das ist, bei Theaterkritiken kann es eine positive Kritik sein.
Na, aber weißt du, es ist ja auch so, und das finde ich aber genauso schwierig in dem Moment, dass zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel du kriegst eine Reaktion auf irgendwas und die ist durchweg positiv, dass das ja auch was mit dir macht. Und auch das ist eine gefährliche Sache. Weißt du, was ich meine?
Nein, aktuell gerade nicht. Was ist daran gefährlich?
Daran ist halt gefährlich, dass du dich davon tragen lässt und wenn das irgendwann mal abflaut, wenn dieses, sagen wir jetzt mal, du meinst jetzt Lob, wenn das irgendwann mal ausbleibt,
ja,
dass du dich gleich schlecht fühlst, weil vorher war es ja so und so, da ist ja immer was Positives passiert und dass man sich da schon von außen sehr darauf einlassen kann, wie dann die eigene Stimmung dazu ist. Das finde ich auch schwierig.
Das ist ja gerade in der Öffentlichkeit so, wenn du eben, sag ich mal, ein gehypter Mensch bist, der alle jubeln dir zu, alle freuen sich, wenn du kommst. Du bist in jede Sendung eingeladen, jeder Satz von dir wird gefeiert und dann gibt's dieses normale Phänomen, dass das dann irgendwann langweilig wird und dann wirst du schön demontiert, Stück für Stück. Mhm. Und dann wird's natürlich richtig hart. Wenn diese Glorifizierung zum Teil deiner Person gemacht hast.
Mhm. Genau. Also das ist, glaube ich, auch ein Stück weit etwas, was jemand tatsächlich auch in Schwierigkeiten bringen kann, mental.
Mhm. Ja, gebe ich dir recht.
Also heutzutage muss man schon eine sehr, sehr, sehr gestärkte Person sein, glaube ich. Ne? Generell, ob du jetzt irgendwie im Rampenlicht stehst oder auch nicht, aber generell, da ist so viel um dich rum und es passieren so viele Sachen, dass man tatsächlich bei sich bleiben kann. Und sich trotzdem noch weiterentwickeln kann.
Also das ist jetzt eben die Frage, ob das unsere Perspektive ist.
Das ist ja immer unsere
Perspektive. Weil wir schon so viel erlebt haben. Aber ich möchte schon sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich eben nicht mehr 20 bin, sondern dass ich heute weiß, wo ich stehe, was ich kann, wer ich bin, was ich geleistet habe. Also da muss ich schon sagen, ich stehe mit festen Beinen im Leben. Und natürlich gibt es immer mal wieder Sekunden oder Momente, wo ich an mir zweifle und denke, oh, das ist scheiße gemacht oder das nie kriegst du das hin oder das hättest du schon vor 20 Jahren wissen können.
Mhm.
Aber so im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit mir. Finde ich, habe ich das Beste aus mir rausgeholt bis jetzt. Ist noch Luft nach oben, aber bin auf einem guten Weg. Und ich weiß nicht, ob ich ich stelle es mir schwieriger vor, diesen Zustand heutzutage zu erreichen, weil die Ansprüche immer noch größer und noch größer und noch größer werden. Und eben immer alles noch transparenter. Es gibt halt auch nichts mehr, was du verstecken kannst an Persönlichkeitsanteilen, weil alles auseinandergepflückt wird.
Ja, das stimmt.
Ich habe noch ein lustiges Abschlussgedicht heute mal zum Schluss. Von Wilhelm Busch. Ich liebe ja rezitieren, aber das ist nicht so sehr einfach vorzulesen, muss ich sagen. Also wenn ich mich verspreche, ich entschuldige mich schon mal vorher. Ein Gedicht über Selbstkritik. Die Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt den Fall, ich tadle mich, so habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Zum Zweiten denken sich die Leute, der Mann ist lauter Redlichkeit. Auch schnapp ich drittens diesen Bissen vorweg den anderen Kritik küssen. Und viertens hoffe ich außerdem auf Widerspruch, der mir genehm. So kommt es denn zuletzt heraus, dass ich ein ganz famoses Haus. Also im Prinzip sagt er ja, ich nehme das schon mal vorweg, ich nehme den Leuten den Wind aus den Segeln, sag schon mal selber, dass ich scheiße bin, oder zumindest nicht die allerbeste, und dann denken die Leute, ach, wie bescheiden ist er. Die Kritiker, den nehme ich den Wind aus den Segeln. Und vielleicht sagt auch noch einer, nein, du bist doch eh, also mega machst du das doch. Zack, super, läuft.
Läuft.
Also manchmal kann Selbstkritik halt auch eine Masche sein.
Ja, das stimmt. Schön. Wann hast du das denn noch gefunden?
Bei meiner Vorbereitung. 22.35 Uhr. Ja. Das ist mein Schlusswort. Es hat mir wieder wie immer sehr, sehr viel Freude gemacht, in ein Thema mit dir einzusteigen und das mal so richtig schön auseinander zu rupfen und zu beleuchten und reinzugucken bis ins Huhn.
Ich wollte gerade sagen, mir hat besonders das Huhn gefallen.
Ja, das Glückshuhn. Ich werde dir den nächsten Glückshuhn schicken.
Ich weiß, was wir am Wochenende essen.
Ja, also dann. Wir hören und sehen uns demnächst wieder und bis bald und herzlichen Dank bei Business Blabla. Das war's für heute bei Business Blabla. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann
gib uns 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Dein Support hilft uns, noch mehr Business-Heldinnen zu erreichen.
Quatsch mit uns auf Instagram @business.blabla. Jede Folge hat ihren eigenen Post. Check das Datum und tausch dich mit uns aus.
Schön, dass du dabei warst. Und denk dran, wir piepsen nichts raus, also sei auch du einfach echt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.